D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Eine Woche lang war ich für euch bei den 68. internationalen Filmfestspielen eben von Cannes, den größten der Welt, bekanntlich, und habe euch einiges mitgebracht, worüber wir heute Abend in eine Stunde Film reden wollen. Ich habe noch sozusagen als Nachtrag mit Tom Hardy und Charlize Theron gesprochen und auch Hauptdarsteller, hätte ich beinahe gesagt, und auch Regisseur George Miller, nämlich zu Mad Max Fury Road. Die haben diesen Film nämlich auch in Cannes nochmal präsentiert, auch wenn der da im Wettbewerb jetzt nicht um irgendwelche Palmen antritt. Dann habe ich Woody Allen und Emma Stone getroffen zu Woody Allens neuem Film Irrational Man. Sehr unterhaltsame Komödie, sprechen wir heute Abend drüber. Dann habe ich Colin Farrell getroffen zu einem sehr merkwürdigen Film. The Lobster heißt der, sprechen wir auch heute Abend drüber. Mit Matthew McConaughey und Gus Van Sant, dem Regisseur, habe ich über deren Wettbewerbsfilm The Sea of Trees gesprochen. Das ist der Wettbewerbsfilm gewesen dieses Jahr, der erste, den ich gesehen habe, der ausgebuht worden ist, und zwar massiv vom Publikum in der Vorführung. Sprechen wir auch drüber. Dann habe ich mit Jean-Michel Cousteau gesprochen. Der Nachname sollte klingeln bei euch. Ist nämlich der Sohn, der älteste Sohn von Unterwasserfilm-Legende Jacques Cousteau. Der macht das gleiche wie sein Vater, nämlich Unterwasserfische filmen, und das macht er so herausragend, dass ich über diesen Film auch gerne noch kurz sprechen würde. Dann habe ich eine großartige Doku gesehen über Amy Winehouse. Die kommt im Juli ins Kino. Amy heißt sie ganz einfach nur. Fantastischer Film, habe ich mit dem Regisseur gesprochen, und wir haben auch wenigstens einen jungen deutschen Filmemacher im Zusammenhang mit Cannes heute Abend in der Sendung, denn Michael Binz, Gewinner des Max-Ophüls-Preises in diesem Jahr, ist nach Cannes gekommen, um dort seinen Kurzfilm Herman the German vorzustellen. Also ihr seht, ich habe einen Rucksack voll Geschenke aus Cannes mitgebracht, und darüber reden wir heute Abend in eine Stunde Film Cannes Spezial 2015.
D-Radio Wissen.
Kann die internationalen Filmfestspiele 2015 laufen noch? Ich bin trotzdem schon wieder hier. Warum das eigentlich? Ganz einfach, die zweite Woche der Filmfestspiele ist nicht so wahnsinnig interessant, wie es die erste Woche war. Deswegen habe ich gedacht, ach, kannst du auch nach einer Woche wieder nach Hause kommen und den Leuten erzählen, was du bis dahin gesehen hast. Unter anderem den neuen Woody Allen Film, der mir sehr gut gefallen hat. Irrational Man folgt so ein bisschen dem, was Woody Allen in den letzten paar Jahren mit seinen neurotisch, verqueren, sarkastischen, aber sehr unterhaltsamen, wie ich finde, Komödien gemacht hat. Auch hier geht es wieder ganz speziell um eine zwischenmenschliche Beziehung, nämlich um die eines Philosophieprofessors mit seiner Studentin. Den Philosophieprofessor spielt Joaquin Phoenix. Sehr gut. Die Studentin spielt Emma Stone. Sehr gut. Sie habe ich getroffen zusammen mit Woody Allen auf dem Filmfestival und mit den beiden über diesen Film gesprochen. Darüber, dass Emma Stone großartig dazu in der Lage ist, diese naive Studentin, die natürlich all ihren Freunden und ihrer Familie erzählt, dass das mit diesem Professor, dass sie den wirklich nur interessant findet und also dass da wirklich auch nichts weiter läuft. Und natürlich hat sie es ganz klar darauf abgesehen, mit ihrem Prof in der Kiste zu landen und nicht nur mit denen über diverse Philosophen wie Kant, Hegel oder Wittgenstein zu reden. Und auf der anderen Seite Joaquin Phoenix, der so pseudomäßig versucht, sich gegen die Avancen dieser hübschen Studentin zu wehren, aber das natürlich am Ende auch nicht durchziehen kann. Sehr sarkastisch, wie Woody Allen viele seiner Filme zuletzt gemacht hat, mit einem großen Gewicht auf eine Absurdität. Also ein Philosophieprofessor, der eigentlich die ganze Zeit nur seinen Studenten gegenüber proklamiert, dass Philosophie die letzte Scheiße ist und dass man mit diesem ganzen Dreck von den Philosophen überhaupt nichts anfangen kann, säuft natürlich auch, klar, Philosophieprofessor säuft natürlich, also arbeitet da wieder mal großartig mit Klischees, hat auch, wie es sich für Woody Allen gehört, das Drehbuch zum Film selbst geschrieben, tolle Dialoge und so weiter. Über den Film reden wir ausführlicher, wenn er dann irgendwann ins Kino kommt. Dauert noch ein bisschen, irgendwann im Sommer wahrscheinlich. Emma Stone habe ich unter anderem gefragt, wie sie das macht. Es ist ja ihr zweiter Film schon gewesen, nach Magic in the Moonlight, ihr zweiter Film mit Woody Allen. Wie das so ist, mit diesem Hollywood-Giganten, diesem Großmeister der Regie zusammenzuarbeiten. Und sie hatte eine ganz interessante Antwort parat, hat nämlich gesagt, das Geheimnis beim Arbeiten mit Woody liegt einfach darin, bloß nicht zu viel nachdenken, während man es tut.
There's really no overthinking. Although I do remember there was a day on Magic in the Moonlight where a bunch of actors were gathered around and they were talking about the character's last name. Do you remember? Taplinger or Taplinger?
Yeah.
But Woody came up and he said, you know this is a movie, right? they're trying to figure out if this is going to make sense in the movie, and it's just, you know, it's a movie. So there's not too much thinking to do. It's just a story.
Ist doch schön, wenn ein Regisseur wie Woody Allen zu seinen Leuten sagt, ey, das ist nur ein Film, was wir hier machen. Ne? Stellt nicht alles in Frage, habt einfach Spaß dabei und macht es. Was fragt man jemanden wie Woody Allen auf der anderen Seite, der in seinem Leben so viele Filme gedreht hat, so viele legendäre Filme auch schon gedreht hat. Ein Mann, der nächstes Jahr 80 Jahre alt wird und der so ein freundlicher, aufgeschlossener, älterer Herr ist, der zu diesen Interviews kam mit so einer ganz leisen, guten Laune, die er immer hat, diesem verschmitzten Lächeln im Gesicht. Ich wollte dann von ihm wissen, so grundsätzlich, wenn er auf seine eigene Karriere zurückblickt, ob es da den ein oder anderen Film gibt, den er aus heutiger Sicht nochmal überarbeiten und irgendwie anders machen würde. Ja, ein oder anderen Film von wegen.
Well, you do learn stuff, but very little. You learn stuff after the first two or three movies. You've learned all you're really going to learn. Most of the stuff can't be learned. It's instinctive. So there are a few technical things that you learn about editing and adding music and, you know, little technical things, but you learn them very quickly. And the rest, you either rise or fail on the basis of your own talent or your own instinct. And it fails you sometimes, and sometimes it works for you. I would shoot them all over if I could. Charlie Chaplin had the luxury of shooting a whole film all the time, and he could look at it and study it, then shoot it again if he wanted to. Films were not that costly at that time. They had the actors, the money. It was very simple. I can't do that. So when I make a film, I never, ever look at it again once I put it out, because if you look at it again, you can always see what you did wrong and how you can improve it and why it's as terrible as it is. So I would shoot them all again. I could very happily take any movie I have and improve it if I could get the cast back and the circumstances exact, roll back time, get the money. I could improve them all after seeing them start to finish up there.
Vielleicht ist Woody Allen deshalb so ein brillanter Filmemacher, weil er sagt, wenn ich die Chance hätte, wenn ich die Schauspieler alle wiederkriegen könnte, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte und das Geld für den Film nochmal hätte, würde ich jeden meiner Filme nochmal machen. Deshalb gucke ich auch im Nachhinein, wenn ein Film fertig ist, keinen davon wieder an, weil ich 1000 Sachen finden würde, die ich einfach kacke finde und nochmal neu drehen wollen würde. Aktuelles Thema zu Woody Allen ist ja, habt ihr vielleicht mitbekommen, Anfang des Jahres gab es so eine Meldung, dass Woody Allen eine Serie drehen soll. Erstmal 6 Teile, 30 Minuten für Amazon Prime. Die hatten den beauftragt. Inhalt stand überhaupt noch gar nicht weiter fest. Untitled Woody Allen Project hieß das Anfang des Jahres. Und auch da wollte ich natürlich wissen, wie kommt er da voran? Was ist mit dieser Woody Allen Fernsehserie? Ich sag mal vorsichtig, ganz blödes Stichwort.
No, it was a catastrophic mistake for me. I'm doing my best with it. I'm struggling with it at home. But you know, I never should have gotten into it. It's very hard for me. I thought it was going to be easy. You know, you do a movie, it's a big, long thing. But, you know, to do 6 half hours, I figured it would be a cinch. I do a half hour, another half hour, like that. But it's not. It's very, very hard. And I just hope I don't disappoint Amazon. I am struggling with it. I'm not good at it. I don't watch a lot. I don't watch any of those television series, really. So I don't know what I'm doing. I'm floundering. I expect this to be a cosmic embarrassment when it comes out.
Ja, Woody Allen, der sagt, er erwartet, dass es also eine kosmische Peinlichkeit wird, wenn diese Serie jemals rauskommt. Er weiß nicht, was er schreiben soll, er weiß nicht, wie das geht. Außerdem guckt er selber auch überhaupt keine Serien. Also insofern hat Amazon Prime da offenbar genau den Richtigen beauftragt, damit eine Serie zu schreiben und zu verfilmen. Wenn es da irgendwas Neues gibt von Woody Allen und seiner Serie, halte ich euch da gerne auf dem Laufenden. Irrational Man ist, wie gesagt, der Film, den Woody Allen zusammen mit seiner Hauptdarstellerin Emma Stone in Cannes vorgestellt hat. Falls ihr euch die ganze Zeit fragt, was ist denn mit Joaquin Phoenix? Der war gar nicht da. Der dreht aktuell schon wieder und konnte sich für Cannes nicht freinehmen. Deshalb war Emma Stone alleine mit dem Regisseur zusammen nach Cannes gekommen. Film hat mir gut gefallen, reden wir dann drüber, wenn er rauskommt. Matthew McConaughey war in den 90er Jahren eigentlich nur bekannt dafür, relativ mittelmäßige Romantic Comedies zu drehen, war bekannt dafür, seinen wohltrainierten Waschbrettbauch in die Kamera zu halten und in ziemlich bräsigen Dialogen so den Supertyp zu spielen, auf den alle Frauen stehen. Das hat sich dann nach und nach ein bisschen geändert. Es gab zwischendurch schon mal so Filme wie Der Mandant oder dann war Matthew McConaughey auch mal in Cannes mit einem Film wie Paperboy oder Mud. Das waren dann so extreme Gegenbeispiele, nämlich wirkliche Arthouse-Filme, die teilweise gar nicht ins Kino gekommen sind oder wenn dann nur wirklich in ausgewählten kleinen Kinos gelaufen sind, wo sie dann wiederum keiner gesehen hat. Und dann hat Matthew McConaughey die Hauptrolle gespielt in Dallas Buyers Club. Der Rest ist Geschichte und die kennt ihr. Den Oscar gewonnen letztes Jahr als bester Hauptdarsteller und seitdem flattern ihm nur noch die richtig fetten Angebote ins Haus. Wie zum Beispiel auch ein Film des amerikanischen Regisseurs Gus Van Sant, der in seinem Leben großartige Filme gedreht hat, wie zum Beispiel Elephant oder der auch Good Will Hunting damals gedreht hat. Das ist wiederum der Film, für den Matt Damon und Ben Affleck einen Oscar als Drehbuchautoren bekommen haben. Da war Gus Van Sant der Regisseur. Sah also nach einer guten Zusammenarbeit soweit aus. Die Story The Sea of Trees ist eine aus einem Buch adaptierte Geschichte. Es geht um einen Mann, den spielt Matthew McConaughey, dem ein so schwerer Schicksalsschlag widerfährt, dass er nur noch den Wunsch hat, sich umzubringen, nicht mehr weiter leben möchte. Überlegt lange, wie er das macht. Und entscheidet sich dann dafür, weil er im Internet was drüber gelesen hat, nach Japan zu reisen. Da gibt es nämlich diesen Sea of Trees. Das ist so ein großer, riesengroßer Wald, dass er von oben aus dem Flugzeug wirklich aussieht wie ein großes grünes Meer. Deswegen Sea of Trees. Und dieser Wald ist in der Geschichte berühmt dafür, dass Menschen dorthin gehen, die mit dem Leben abgeschlossen haben und nicht mehr weiterleben möchten. Betritt also diesen Wald, trifft dann dort einen Japaner, also jemanden aus dem Land, der dem es genauso geht, der sich auch umbringen will und ja so nach und nach in der Verzweiflung, dass sie sich nämlich in diesem Wald vollkommen verirren und schnell merken bei dieser Übermacht der Natur um sie herum, wie klein sie doch eigentlich sind, dass sich das Ganze ein bisschen umkehrt und die beiden den Wunsch entwickeln, diesen Wald nur noch möglichst lebend wieder zu verlassen, was immer schwieriger wird. So viel zur Geschichte. Ganz interessant ist, dass Matthew McConaughey im Film einen Wissenschaftler spielt und dieser Wissenschaftler gerät natürlich genau an seine Grenzen, denn dieser Wald ist voller Spiritualität. Er ist Wissenschaftler, der nur an das glaubt, was er sieht. In diesem Wald passieren aber Dinge, die man nicht glauben kann. Deshalb die Frage auch in Cannes beim Treffen mit Matthew McConaughey. Wie ist das denn so bei ihm mit der Spiritualität und der Wissenschaft? Auf welcher Seite steht er denn eigentlich?
Oh, well, I'm a fan of both. I mean, I love logic. I love logic. I love science. But I believe that, you know, in this life as a spiritual man, I believe that we damn well are expected to have our hands on the wheel. We are the architects of our life, and therefore in lies the science of it. At the same time, I know I didn't write the script. You know, I know I didn't write the script to our life. I know that there are things going on all the time that are out of my control. I get coincidences all the time, and I see things that are not man-made and have no logic whatsoever, no nothing linear about it, that are just beautiful. And for me, I say, well, that's not my hand.
Hallo, Mädels am Radio, aufhören zu sabbern, das ist ja furchtbar. Klappt mal die Kinnlade wieder hoch. Also schön, ne? Matthew McConaughey, wenn er dann da so sitzt und sagt, I love science, mit seinem breiten texanischen Akzent. Immer wieder ein großes Happening, ihm beim Reden zuzuhören, dass der Inhalt fast schon egal wird. Er sagt, er findet beides super, also Wissenschaft fasziniert ihn und auch die Idee, sein Glück, sein Leben selbst in der Hand zu haben, weiß aber auch, sagt er, dass das natürlich sehr begrenzt ist und man nicht immer die Entscheidung hat darüber, wie so ein Leben verläuft. Das viel Interessantere war, dass dieser Film in der Vorführung, ja, wie sage ich das vorsichtig, von vielen der Kollegen, mit denen ich diesen Film gesehen habe, im Grand Théâtre Lumière, das ist der große Vorführungssaal, ja, wie sage ich das vorsichtig, also in der Luft zerrissen wurde. Und zwar aufs Übelste. Der Film war vorbei, der Abspann fing an und gefühlt 4/5 im Saal haben laut gebuht über diesen Film von Gus Van Sant. Und natürlich ist dann, wenn sowas passiert auf dem Filmfest wie in Cannes, auch etwas, das besprochen wird. Matthew McConaughey ist sehr in die Defensive gegangen, auf die Reaktionen vieler Zuschauer angesprochen und hat nur das hier gesagt.
That and I real simply would say, anyone has as much right to boo as they do to ovate.
Next question.
Sehr schnell abgehakt. Nächste Frage bitte. Also er hat gesagt, ne, Leute haben natürlich das Recht, genauso zu buhen, wie sie auch, also ovate von Standing Ovations, also wie sie aufstehen und für einen Film applaudieren. Aber Gus Van Sant, der Regisseur, hat sich damit nicht abspeisen lassen, von wegen nächste Frage, hat dann gesagt, nee, ich würde da gerne auch noch was zu sagen, wie ich das finde, wenn so eine Masse von Leuten meinen Film in so einer Vorführung auf einem so bedeutenden, wichtigen Festival wie Cannes ausbuhen. Und hat ein Beispiel genannt von seiner Vorführung des Films Elephant, der nämlich auch vor Jahren in Cannes gezeigt worden ist. Und ich finde, er hat das sehr interessant gemacht.
There was always a story that some of you may have been around. There was some kind of fight after Elephant screened. There was like fisticuffs. They were fighting over, you know, good or bad, I think. It was good or it was bad, you know, like there was actually punching, which I thought was interesting, and that was at Cannes. Who knows, like day by day, whether the screening was today or yesterday, that it makes a difference. You know, like I'm not sure if it was the, you know, the particular screening or whatever, but I don't know.
Da bleiben sie alle Künstler, ne? Da kann also keiner was Gradliniges zu sagen. Gus Van Sant hat gesagt, naja, damals, als mein Film Elephant hier gezeigt worden ist, erinnere ich mich, da haben sich hinterher Journalisten vorm Saal geprügelt, weil sie sich nicht einigen konnten, ob der Film jetzt totale Scheiße oder großartig ist. Und, was ich ein ganz interessantes Argument von Gus Van Sant fand, wie er gerade gesagt hat, naja, und außerdem habe ich manchmal das Gefühl, es liegt auch an der Tagesform. Also kann ich gar nicht mal sagen, ob die Reaktion jetzt, dass viele buhen, an meinem Film gelegen hat oder einfach nur daran, dass der Film am falschen Tag gezeigt worden ist. Ja, lieber Gus Van Sant, ich glaube, dieser Film hätte jeden Tag gezeigt werden können. Die Reaktionen wären nicht großartig anders ausgefallen. Auch da muss ich euch nur auf die Folter spannen. Wir sprechen über den Film, wenn er ins Kino kommt. Vorher reden wir über ungelegte Eier, denn bisher, sage ich gern dazu, gibt es noch keinen deutschen Vertrieb. Wir wissen also noch nicht, ob The Tree of Seas überhaupt in Deutschland in die Kinos kommt. Wenn sich da was tut, sprechen wir auch genauer über diesen Film.
A lot of the people I spoke to have never given an interview, they've not written a book, they've not sold a story, they've not spoken to journalists. So in the end it became, the film is trying to give a voice to the people that haven't spoken before.
Das sagt der Regisseur dieser aufsehenerregenden Doku, Amy, über die Leute, mit denen er gesprochen hat. Asif Kapadia heißt der Mann, ist kein Unbekannter, speziell im Doku-Bereich nicht, hat vor einigen Jahren eine fantastische Dokumentation gemacht über den früheren Formel-1-Rennfahrer Ayrton Senna und dessen tödlichen Unfall 1994 und hat jetzt zum vierten Todestag von Amy Winehouse, der im Juli ist, eben diese Dokumentation Amy gemacht. Wichtig ist von vornherein zu wissen, wie er das gemacht hat, denn dann ist das eigentlich Aufsehenerregende sofort klar. Man kann hingehen und ein bisschen Archivmaterial nehmen und kann was von Auftritten von Stars nehmen und kann dann hingehen und konstruiert so Interviews mit Leuten, die sie kannten, macht so Interview-Setups in irgendwelchen Hotelzimmern oder wo Amy früher mal gelebt hat, findet in dieser Dokumentation alles nicht statt. Die gesamten 2 Stunden lang nicht. Die gesamte Dokumentation besteht aus Archivmaterial. Natürlich sind da auch Auftritte dabei von Amy Winehouse, aber, und das ist das Interessante, und das meinte er eben damit, als er gesagt hat, die Leute, die hier zu Wort kommen, sind die Leute, die bisher noch nichts gesagt haben. Er hat es wirklich geschafft, mit Freunden von Amy Winehouse zu sprechen, mit Freunden, die sie seit der Schulzeit gekannt haben, auch noch mit ihr befreundet waren, als sie bereits ein Weltstar war. Er hat gesprochen mit früheren Bodyguards von Amy Winehouse, er hat mit früheren Managern gesprochen, er hat mit Musikern gesprochen, die früher mit ihr zusammen gespielt haben, die in den ganzen letzten 4 Jahren keine Lust hatten, irgendwas zu diesem Thema Amy Winehouse und ihrem tragischen Tod, damals Folge von massivem, zu heftigem Alkohol- und Drogenmissbrauch, die da bisher überhaupt nichts drüber sagen wollten, genau mit denen hat er gesprochen und die haben ihm all das Material zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir sehen in dieser zweistündigen Doku zu gefühlt 95% Material von Amy Winehouse, das wir nicht kennen. Gefilmt beispielsweise mit den kleinen Kameras in Handys, auf einer Party, wie man das so macht unter Freunden. Kennt ihr auch. Man ist auf einer Party, ach, das ist lustig, filme ich mal gerade oder mache Fotos. Früher auch mit Digicams in den 90er Jahren aus wirklich Amys Anfangszeit teilweise, wo sie gerade angefangen hat zu singen und kleine Auftritte zu haben mit 13, 14, 15 Jahren damals. Und daraus hat Asif Kapadia diese gesamte Dokumentation zusammengebastelt in mühevoller Kleinarbeit. 2 Jahre lang hat das gedauert, bis diese Dokumentation fertig war. Ich habe mit ihm gesprochen und auch mit dem Produzenten James Reese. Das war wichtig, weil es aktuell die Meldung gab, dass der Vater von Amy Winehouse, Mitch Winehouse, versucht zu verhindern, dass dieser Film in die Kinos kommt. Seiner Ansicht nach wird er in der Dokumentation zu negativ dargestellt. Er sagt, hier entsteht das Bild, dass er am Ende schuld am Tod seiner Tochter ist. Kann ich sagen, ist nicht der Fall. Es werden einfach Dinge gezeigt, die nun mal damals so waren. Es ist ja Material, es ist ja nichts nachgestellt worden, es ist ja nichts gespielt worden. Da hat sich keiner ausgedacht, was dieser Vater damals unter anderem zu seiner Tochter gesagt hat, die schon völlig am Ende war, wo der Vater sagt, komm, diese Tournee, die machen wir noch zu Ende. Danach kannst du dich ausruhen, aber die Konzerte, die machen wir jetzt noch. Das ist, wie gesagt, nichts Erfundenes. Und das hat auch der Produzent James Reese nochmal ganz deutlich gesagt. Da sind sie also rechtlich komplett abgesichert, was jeden einzelnen Schnipsel angeht, den sie im Film zeigen. Ansonsten hat er mir gesagt, kannst du überhaupt gar keinen Kinofilm drehen, wenn du dich da nicht rechtlich absicherst. Also da kann Mitch Winehouse protestieren und klagen, so viel er will. Das wird ihm nichts bringen. Die verschiedenen Meinungen dieser verschiedenen Menschen, die jahrelang mit Amy Winehouse zu tun hatten, darum ging es den beiden.
We've shortened it, but this is all happening. It went out on TV. If you live in England, you saw all of this. This was out there. No one's connected the dots before. There was nobody that I met who was there the whole way through. There's this person, then there's this person, then there's this boyfriend, and then there's this boyfriend, and there's this person, and there's this person. And none of them talked to each other. And everybody was kind of pulling her in different directions.
Das war also die große Herausforderung, sagt er, an diesem Film, dieses Material, was er von all den Leuten dann schlussendlich bekommen hat, die bisher gesagt haben, nö, mit der Boulevardpresse reden wir nicht, aber mit dir, in Klammern, der du damals diese tolle Doku über Ayrton Senna schon gemacht hast, mit dir können wir uns vorstellen, wirklich mal zu reden und dir auch was zur Verfügung zu stellen. Das haben sie dann gemacht und wie gesagt, dieses Material zusammengefügt zu einer zweistündigen, tollen, wirklich, wirklich tollen Verfilmung ihres Lebens, wo es nicht darum geht, die Wahrheit über Amy Winehouse zu sagen, wo es nicht darum geht zu sagen, wer war denn jetzt schuld, dass sie so hart in die Drogen abgerutscht ist. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, eine Art 360-Grad-Blickwinkel zu eröffnen, durch die unterschiedlichen Positionen, die all diese Menschen haben, die mit ihr gelebt, gearbeitet haben. Und aus dieser 360-Grad-Perspektive einfach zu schauen, was ist damals alles passiert. Wie gesagt, geht los so bei ihrem 12., 13. Lebensjahr und dann bis zu ihrem Tod 2011. Und das ist so spannend gemacht worden und so toll auch zusammen montagiert worden, dass ich wirklich für mich sagen muss, ist bisher der Film der Festspiele in Cannes dieses Jahr für mich, habe ich groß gefeiert. Vielleicht fragt ihr euch die letzten 40 Minuten schon, warum ich ganz anders, als ich es sonst mache, über Filme rede, aber euch gar keine Filmausschnitte vorspiele. Muss ich vielleicht kurz erklären an dieser Stelle. Filme, die in Cannes vorgestellt werden, sind in der Regel noch so weit entfernt von ihrem wirklichen Filmstart. Also Amy mit Mitte Juli ist jetzt schon nah dran. Viele andere Filme starten erst Ende des Jahres, teilweise sogar vielleicht erst nächstes Jahr bei uns im Kino. Da gibt es noch keine Filmausschnitte. Deswegen spiele ich euch keine vor heute Abend. Das ist der ganze Grund, weil das ganze Zeug, was ich aus Cannes mitgebracht habe, wirklich noch so frisch und neu ist, da hat der Verleih dann in der Regel noch keine Filmausschnitte zur Verfügung gestellt. Wie mache ich das wieder gut? Ich sag mal so, wir gehen an den Strand. Und zwar jetzt. Ihr hört eine Stunde Film Cannes Spezial 2015 von den Filmfestspielen in Cannes. Von einigen habe ich euch schon erzählt, was ich hier so erlebt habe. Und jetzt, das ist immer so eigentlich mein Highlight, wenn ich am Strand sitzen kann, Blick aufs Meer, während ihr neidisch werdet, sitze ich am Meer, gucke hier vom Strand aus auf die Yachten, die hier vor uns sind und habe einen Gast hier, Michael Binz. Hallo, grüß dich, Micha.
Hi, grüß dich.
Du bist in Cannes vertreten, das erste Mal als junger Filmemacher, als Absolvent der Kölner Filmhochschule. Erzähl mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, dass du hier mit mir am Strand sitzen darfst.
Ja, das ist eine sehr lustige Nummer. Mein Abschlussfilm Herm the German läuft hier im Rahmen des Next Generation Short Tiger Programms und das wird von German Films und FFA gemacht und als besonderen Schmankerl dürfen wir hier alle eine Woche in Cannes verbringen und am Ende unseren Film hier präsentieren.
Dein Film ist Herman the German. Der Titel an sich, der ist ja, den hast du dir ja nicht ausgedacht. Den Begriff gibt's ja schon. Warum heißt dein Film so?
Mein Film heißt so, weil der Film so ein bisschen mit diesem Kosmos spielt, mit dem 80er Jahre US-Action-Kino und die haben halt immer sehr gewaltige Titel und da war die Idee, wenn unsere Hauptfigur Hermann heißt, dann verdient die mindestens einen genauso actionreichen Titel.
Jetzt haben wir schon häufiger mal auch über Hochschulabschlussfilme gesprochen in der Sendung und klar ist, ihr habt eigentlich so gut wie gar kein Budget, müsst gucken, dass ihr das irgendwie zu Rande kriegt, dass ihr teilweise mit Kommilitonen dreht, also mit Leuten besetzt, die hoffen, irgendwann mal Schauspieler zu werden. Wenn man sich deinen 15-Minuten-Film anguckt, ist das genaue Gegenteil der Fall. Du hast Gustav-Peter Wöhler in der Hauptrolle, du hast Anke Engelke in der Nebenrolle, wie hast du das hingekriegt?
Für Gustav habe ich die Rolle quasi extra geschrieben. Also es gab erst den Drang, mit Gustav drehen zu wollen, dann gab es die Figur und dann habe ich darum das Buch geschrieben und ich glaube, er hat es vielleicht beim Lesen gemerkt, dass das ihm sehr auf den Leib geschrieben worden ist und da hatten wir unglaubliches Glück, dass der liebe Gustav mitgemacht hat. Und Anke ist bei uns Gastprofessorin an der Kunsthochschule für Medien und hat das ganze Projekt auch als Diplombetreuerin betreut.
Gustav-Peter Wöhler ist ein Typ, der ganz oft so in der zweiten oder dritten Reihe in Filmen zu sehen ist. So der klassische Beamte, so ein etwas vom Typ her, wenn man ihn beschreibt, so ein bisschen kleinerer, gedrungener Typ, etwas rundlicher. Jetzt spielt er in deinem Film eben diesen Hermann, der ein Bombenentschärfer ist, der seine Arbeit plötzlich nicht mehr machen kann, weil er keine Angst mehr hat. So, welche Drogen waren nötig, um dieses Drehbuch zu schreiben?
Unglaublich viel Koffein und wenig Schlaf. Also ganz natürliche Drogen, an die jeder rankommt. Gustav ist mir halt unglaublich aufgefallen. Ich habe ihn in ganz vielen Kino-, Fernsehproduktionen, Theaterproduktionen, in einer Operette mir angeguckt. Also ich bin ein hiermit erklärter Gustav-Peter Wöhler-Stalker, weil ich ihn sowas von durchgesichtet habe. Nee, und ich fand ihn, egal auch wenn die Rolle sehr kurz war, ich fand, er immer herausgestochen. Also der ist mir in jedem Ding sowas von aufgefallen und ich fand ihn ganz großartig und ich wollte unbedingt mit diesem Mann drehen.
Der Film fängt so ein bisschen an wie eine gebaute Reportage eigentlich, also er tritt so ins Bild, man hat das Gefühl, die Kamera, an die er spricht, hat er sich auch selber in die Küche gestellt, um sich vorzustellen, wer er ist, was er macht, nämlich Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg zu entschärfen. Wo kam diese Geschichte her und vor allen Dingen auch dann dieser Anschluss mit seinen Job nicht mehr machen zu können, weil ihm auffällt, dass er keine Angst mehr hat?
Mich hat dieses Berufsbild des Bombenentschärfers schon länger fasziniert. Ich war auch beim Kampfmittelräumdienst in Hamburg zur Recherche und durfte mal einen Tag lang da Praktikum machen.
Selber Bomben entschärfen?
Leider durfte ich das nicht. Ich habe versucht, ganz viel zu nerven, damit ich es darf, aber ich durfte es dann leider doch nicht, aus versicherungstechnischen Gründen. Ich fand das einfach abgefahren, weil das halt nichts damit zu tun hat, wie wir es aus dem Kino kennen und wollte mit diesem Klischee ein bisschen spielen. Und deswegen halt auch... Ich habe überlegt, was wäre da so das Pendant zum Bruce Willis Actionhelden, den wir aus dem Kino kennen. Das wäre halt so der nette, sympathische, Schnauzbart tragende und Bockwurst essende Deutsche, der den Polunder trägt. Und
der geht dann zum Arzt, weil er merkt, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Ärztin in dem Fall, gespielt von Anke Engelke. Er hat keinen Angstschweiß mehr. Es gibt so ein paar ganz absurd witzige Situationen, die dann passieren. Und dann kriegt er von der Ärztin ein Buch mit mehreren hundert aufgelisteten Ängsten, die er abarbeiten soll. Kannst du ein paar von diesen Ängsten noch aus dem Kopf wieder aufzählen? Ich habe versucht, mir einige der Namen zu merken, aber so spätestens nach Klaustrophobie und 1, 2, anderen war ich raus, aber es sind ziemlich coole Ängste dabei.
Ja, es gibt die Subframusphobie, die Angst davor, aus dem Rahmen zu fallen. Es gibt die Atazagoraphobie, wenn ich jetzt keinen Blödsinn erzähle, die Angst davor, dass Erdnussbutter am Gaumen kleben bleibt. Es gibt die Terifilipikularphobie, die Angst vor Horrorfilmklischees. Oh, es gibt so einiges.
Woher hast du die genommen? Also du hast ja ganz bewusst ein paar von denen ausgewählt. Ich meine, es sind vielleicht die absurdesten und lustigsten, aber dahinter steckt ja meist irgendwas.
Ja, das ist alles, jetzt kann ich es zugeben, rein autobiografisch.
Gott sei Dank.
ich fand es halt immer schön mit diesem Klischee der German Angst und wollte das da auch so ein bisschen mit einfließen lassen und habe dann irgendwann bei der Recherche diese, so eine Liste im Internet gefunden, wo ganz viele anerkannte Ängste bei sind. Wobei ich sagen muss, dass nicht alle Ängste im Film echt sind, ein paar sind auch aus meinem Kopf, aber ich verrate jetzt nicht welche, aber von allen Ängsten, drei davon habe ich wirklich. Also,
drei davon hast du wirklich?
Ja.
Okay. Ich hoffe, es ist die Angst davor, dass einem Erdnussbutter am Gaumen kleben bleibt. Das ist mir die sympathischste Angst von allen im Film. Stilistisch ist mir aufgefallen, zumindest hatte ich das Gefühl, dass mir das aufgefallen wäre, dass du deinen Film in relativ gleich große Häppchen gecuttet hast. Dann hast du das Gefühl, du hast so einen gewissen Ablauf innerhalb einer Szene und dann gibt es wieder so einen relativ gleichbleibenden Cut, was ja auch so ein bisschen eigentlich dieses klassisch deutsche, akkurate, korrekte unterstreicht.
Vielleicht liegt es daran, ich habe mit Animationsfilmen angefangen und komme auch also aus der Comic-Ecke, habe auch viel gezeichnet vorher und irgendwie haben wir uns das ganze Ding wie so ein Comic-Heft eigentlich schon vorher vorgestellt. Und wahrscheinlich war das bei mir immer dann der Moment, wenn die Seite umgeblättert wird.
Mit Animation angefangen, ist das jetzt ein Wechsel zum Realfilm oder ist das mehr so ein Parallelding, dich also breiter aufzustellen?
Ach, das ist im Laufe der Jahre an der Kunsthochschule passiert. Also ich habe die ersten Jahre da halt Stopptrick-Animation gemacht. Deswegen ist auch unsere Schnitzeltorte im Stopptrick entstanden, die mein lieber Kumpel Frank Pingel gemacht hat. Dann bin ich irgendwie in Dokumentarfilm abgerutscht und am Ende im Spielfilmsumpf gelandet.
Und wie sumpfig ist es da nach deinen ersten Erfahrungen?
Man kommt nicht mehr raus.
Sehr gut. In deinem Fall auf jeden Fall sehr gut. Diese Schnitzeltorte, über die müssen wir dringend noch reden.
Oh ja.
Das musst du bitte erklären. Überhaupt erstmal, also was zum Teufel ist eine Schnitzeltorte?
Die Schnitzeltorte ist die kulinarische, wie ging's nochmal? Ich kann meinen eigenen Text nicht mehr aus dem Film, verdammt. Ich weiß es wieder. Die Schnitzeltorte ist die Königsdisziplin der kulinarischen Fleischküche. Eine schwere Beschreibung. Also die Schnitzeltorte ist halt quasi das Äquivalent zu der Schwarzwälder Kirschtorte, nur ein bisschen fleischiger. Es ist halt eine Ebenentorte bestehend aus Schnitzel, Gurkenscheiben, Schnitzel, Spiegeleier, Schnitzel, Pommes, Schnitzel, Zwiebeln, Schnitzel, Tomate. Also es hört gar nicht mehr auf. Es ist die unendliche Fleischtorte.
Und jetzt habe ich aber gehört, dass es diese Schnitzeltorte nicht nur wirklich gibt, sondern dass man das Rezept für die Schnitzeltorte auch bestellen kann.
Ja, unser lieber Hermann hat eine eigene Internetseite und hat sie der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Unter www.schnitzeltorte.com kann jeder das Rezept nachlesen. Und es haben tatsächlich mir Leute schon Fotos geschickt, die gemacht haben, nachdem sie den Film auf dem Festival gesehen haben.
Erzähl mal kurz, wie die nächsten Tage für dich noch weitergehen. Der Film wird gezeigt. Wie muss man sich, wenn man jetzt am Radio sitzt und überhaupt nicht weiß, wie das hier in Cannes abläuft, wie muss man sich so ein Event vorstellen für euch? Shortfilmer hier im Programm?
Das ist halt ein unglaublich tolles, großes, sympathisches Chaos, weil halt alle drängeln vor den Kinos, alle wollen rein. Wir stehen dann nachher noch Rede und Antwort den Leuten. Also ich bin sehr gespannt auf das Feedback.
Und gibt es auch tatsächlich so eine Form von Hoffnung, die man dann hat als junger Filmemacher, dass so ein Auftritt in Cannes zumindest, wenn auch nicht gleich den großen Hollywood-Auftrag, aber zumindest, dass es einem so ein paar Kontakte bringt, die einem weiterhelfen?
Ja, und das ist sogar schon jetzt im Vorfeld passiert. Also es gibt hier unglaublich viele Möglichkeiten, mit der Branche in Kontakt zu kommen. Die laufen ja alle hier frei rum und man kann die alle attackieren und überfallen mit Fragen und manchmal heimst man auch ein kleines Visitenkärtchen ein oder wird selber 20 los. Und also ich muss viel Kaffee trinken jetzt wieder in Deutschland, wenn ich zurückkomme.
Wichtig ist noch zu wissen, wie machst du Herman the German der Öffentlichkeit zugänglich?
Netterweise haben wir das Glück, dass der Film gerade so ein bisschen tourt, dass er quasi gerade jeden Monat 2 bis 3 Stellen in Deutschland im Rahmen von Kurzfilmfestivals zu sehen ist. Als nächstes sind wir in Hamburg beim Internationalen Kurzfilmfestival und wer in der Nähe ist, ist herzlich eingeladen, sich die Schnitzeltorte in Person anzugucken.
Eine sehr schöne Umschreibung für Gustav-Peter Wöhler. Die Schnitzeltorte in Person.
Das hast du gesagt.
Letzte Frage. Nach Cannes ist vor Cannes, logischerweise. Also wie geht's weiter für dich, für euch, fürs Team? Was planst du?
Ich plane jetzt meinen ersten Langfilm und ich schreibe gerade einen 90-Minüter und komme dann natürlich wieder nach Cannes und diesmal im großen Wettbewerb dann.
Mit Sicherheit. Was Wim Wenders kann, kann Michael Binz schon lange. Kannst du uns wenigstens einen kurzen Satz zum Thema sagen des Films oder ist das noch völlig geheim?
Ich überlege, wie ich es am schönsten zusammenfasse. Ich glaube, wir wollen den lustigsten Film über Selbstmord machen.
Michael Binz heißt der Mann, dessen Namen ihr euch merken müsst, Filmemacher hier in Cannes. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr auch für den Film, den ich wirklich großartig finde, mich köstlich amüsiert, den zu gucken. Viel Erfolg hier in Cannes und viel Erfolg bei allem Weiteren. Und mit dem 90-Minüter spätestens sehen wir uns wieder.
Vielen Dank.
Entlassen möchte ich euch aus dieser Sendung eine Stunde Film Cannes Spezial 2015 mit einem Teil aus einem Interview mit Colin Farrell, eingangs der Sendung kurz erwähnt. Auch der in Cannes vertreten mit einem Film im Wettbewerb. Der Film heißt The Lobster. Der krudeste und merkwürdigste Film, den ich vielleicht jemals gesehen habe, ein Film, bei dem ich selbst nach einer Woche noch nicht weiß, wie ich den finden soll, ist eine dystopische Geschichte, spielt in der nahen Zukunft. Es passiert Folgendes. Singles werden verhaftet, werden in ein ziemlich merkwürdiges Hotel, das so nach schäbigen 70er Jahren aussieht, gebracht und haben dort in diesem Hotel eingeschlossen 45 Tage Zeit, einen Partner zu finden, einen Lebenspartner. Schaffen sie das nicht innerhalb dieser 45 Tage, werden sie in ein Tier verwandelt und in den Wald geschickt. Das ist das, was in diesem Film passiert. Colin Farrell auf die Frage in Cannes, was er jetzt eigentlich genau von dieser Geschichte hält.
I found it in equal measures disturbing and moving and I found the same thing with the lobster, but I didn't understand it either. And I'm not sure that I still do. I think it's a film more than any film I've done that's open to interpretation.
Und ich habe mich gefragt, warum ich den Film nicht verstehe. Ich habe ihn nur geguckt. Colin Farrell spielt die Hauptrolle und sagt, dass er bis jetzt nicht verstanden hat, worum es in diesem Film eigentlich geht. Lass ich mal einfach so stehen. Falls der irgendwann ins Kino kommt, reden wir drüber. Das war's für heute Abend für eine Stunde Film. Ich bin Tom Westerholt.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.